Wir müssen auf mehreren Ebenen uns vorbereiten, sowohl in diesem Detektieren, aber eben auch auf dem Reagieren, weil es geht nicht darum, ob wir jemals gehackt werden oder nicht, sondern irgendwann wird es in irgendwelchen Umfängen passieren. Wir haben natürlich ein ganzheitliches Cyberabwehrkonzept. Es ist nicht nur rein die Technik, das sind die Firewalls, die Endpoint Protections und viele weitere Systeme, die es eben gibt. Und der nächste Schritt ist eben, diese Systeme, diese Logs, diese Informationen zu verbinden. Das Entscheidende ist natürlich, dass man echte Sicherheit schafft und nicht nur irgendwelche Papiertiger. Also ich sage bei uns immer, wir möchten echte Sicherheit voranbringen und nebenbei bitte noch eine Verordnung erfüllen und nicht andersrum.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft in der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute sind wir an einem sehr spannenden Ort. Ich bin heute Morgen hierher gekommen und ein sehr bekanntes Bild, nämlich Sicherheitskräfte, Metalldetektoren, Kameras. Nein, wir sind nicht in einem Gefängnis, sondern am Flughafen, ganz konkret am Flughafen Stuttgart. Und heute soll es aber gar nicht um diese ganzen physischen Sicherheitsmechanismen gehen, sondern tatsächlich um die digitale Sicherheitslinie, die jeden Flughafen rund um die Uhr schützt, also was da dahinter steckt und vor allem darum, wie man so ein digitales Nervensystem von einer kritischen Infrastruktur schützt. Ja, und genau damit und auch mit der ganzen Strategie, die dahinter steckt, damit beschäftigt sich Florian Frech, Leiter IT-Strategie und Steuerung vom Flughafen Stuttgart. Herzlich willkommen und schön, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne.
Sag mal, haben dich Flughäfen und Flugzeuge schon immer fasziniert? Also wie bist du denn da reingekommen? Als Kind immer schon irgendwie auf der Terrasse vom Flughafen gestanden oder eher Zufall?
Tatsächlich nicht. Ich habe immer in der Nähe gewohnt. Ich habe die Flugzeuge immer gesehen. Am Ende war es ein Schulfreund, der mich hier an den Flughafen gebracht hat tatsächlich. Aber die Faszination Fliegen, wer sie noch nicht aktiv hatte, der hat sie spätestens, wenn er hier arbeitet. Und das merkt man auch bei den Alteingesessenen, die seit 20 Jahren plus hier sind. Die Faszination lässt nie nach.
Ich kriege ja immer ein bisschen Urlaubsvibes am Flughafen. Das ist ganz schlimm. Also ich habe ein ganz positives Gefühl auf dem Flughafen. Wie ist es bei dir? Hast du das noch oder ist es eher so, weil du jeden Tag hierher kommst? Oh nein.
Nein, also es ist schon natürlich, gibt es dieses Feeling ab und an. Und Freitagnachmittag auf dem Rückweg der Kantine guckt man durchaus mal auf die Anzeigetafel und überlegt, ob man vielleicht dann doch in den Flieger steigt.
Heute Malta oder Mallorca oder was auch immer. Ja, bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz zu deiner Rolle. Bist du so eine Art Chief Digital Bodyguard des Flughafens oder wie stelle ich mir deinen Job am besten vor?
Also wir haben viele Digital Bodyguards, würde ich sagen, vor allem im IT-Betrieb. Aber wir sind natürlich in der Rolle, die ich hier ausführen darf, diejenigen, die das Thema Informationssicherheit und insbesondere IT-Security natürlich vorantreiben für den gesamten Flughafen. Also die Sicherheitsrichtlinien, der Umgang mit Sicherheitsvorfällen, die Regulatorik, die dahinter steckt. Und bin ein Rädchen, ein Teil von vielen Digital Bodyguards, die wir hier quasi haben.
Ja, da kommen wir auch noch drauf zu. Also inwiefern ihr ja auch angegriffen werdet, wie ihr mit solchen Angriffen dann umgeht. Jetzt ist ja für den normalen Passagier, Passagierin erstmal eigentlich so die physische Sicherheit so offensichtlich, ne? Also die Zugtrittskontrollen, die Kameras, die Röntgenscanner. Kannst du noch mal beschreiben, was ist denn dieses unsichtbare Netz eigentlich, wo du ja vor allem drauf schaust?
Ja, also das, was man natürlich im Terminal sieht, das ist, geht alles, wie du gerade auch sagst, Richtung physische Sicherheit. Aber am Ende des Tages sind das auch vieles IT-Systeme, die alle miteinander vernetzt sind. Und diese Systeme gilt es natürlich auch digital zu schützen, damit eben die Standards aufrechterhalten werden können, damit der Betrieb reibungslos läuft. Und es gibt natürlich auch viele Systeme, die ihr nicht seht, die wir auch in der Abfertigung brauchen, angefangen von der Gepäckförderanlage, wo ihr nur das erste Band am Anfang seht, aber viele weitere Prozesse, aber auch Behörden, Airlines, viele Partner spielen mit rein, die auch hier Infrastruktur am Flughafen haben. Und auch die müssen wir natürlich unterstützen und unseren Teil dafür beitragen und den natürlich auch sicher gestalten.
Ich glaube, das ist viel mehr, als man so auf den ersten Blick eben so denkt. Ich denke natürlich vor allem an sowas wie Kameras, Agentenfilme, wo man dann jemand von Kamera zu Kamera zu Kamera mitverfolgt. Gibt es hier eigentlich so einen großen Raum mit so ganz vielen Monitoren?
Das ist alles Sache der Bundesbehörden und Landesbehörden tatsächlich, aber natürlich fällt die ein oder andere Kamera hier schon auf und die werden natürlich auch genutzt, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten und vieles, was man eben sieht und auch nicht sieht eben.
Okay, ja, dann lass uns da mal eintauchen. Meine Horrorvorstellung ist ja immer, irgendwas fällt aus am Flughafen. Ich habe es tatsächlich als Passagierin auch schon das eine oder andere Mal erlebt, ne, dass es irgendwo einen Stopp gab nach dem Motto, jetzt erstmal nicht weiter, weil hier gibt es ein technisches Problem, was gelöst werden muss. Und dann werden ja alle immer sehr schnell unruhig. Ja? Also jede Flugverspätung, der Flughafen ist schuld. aber nee, mal ganz ernsthaft gefragt, was passiert denn, wenn eines dieser unsichtbaren Systeme ausfällt?
Also wir sind natürlich aufgrund der Betriebskritikalität des Service, den wir anbieten wollen und auch vertraglich auch müssen, natürlich oft auch redundant aufgestellt. Also wenn eine einzelne Komponente ausfällt, dann merkt das der Passagier in der Regel nicht. Selbst wenn mal ein gesamtes System ausfallen sollte, gibt es natürlich Fallback-Szenarien, wie wir entweder das System wieder hochfahren, in einen Notbetrieb versetzen oder im Zweifelsfall auch komplett analog arbeiten können. Natürlich dann nicht in der Effizienz und nicht in der Geschwindigkeit, das ist klar. Aber wir werden die Grundsicherheit, die wird immer aufrechterhalten. Das ist auch das oberste Prinzip. Danach geht es dann erst um Abfertigungsprozesse und um weitere Services, die wir anbieten können. Aber ich sag mal, die allergrößten Teil an Vorfällen, wenn mal was technisch ausfällt, unabhängig ob Cyberangriff oder einfach technische Störung, das kriegt der Passagier nicht mit.
Nur, dass ich es mir noch mal besser vorstellen kann, um was für IT-Systeme geht es denn ganz konkret? Also jetzt eben nicht nur um die Kameras, sondern was sind denn das für Systeme, über die du da so sprichst?
Also im ersten Moment natürlich alles, was im Bereich Abfertigung zum Tragen kommt. Also wenn man sich vorstellt als Passagier, man kommt an, man möchte einchecken. Dann gibt es da entsprechende Terminals, Self-Service oder direkt am Schalter. Dann muss die Gepäckförderanlage natürlich laufen, damit das Gepäck möglichst schnell auch zum Flugzeug kommt. Die Sicherheitskontrolle hast du selber erwähnt, die wiederum aber Sache der Behörden ist aktuell bei uns. Und so hat jeder Schritt, den ich als Passagier in meiner Passenger-Journey quasi gehe, unterstützende IT-Systeme. Ganz wichtig natürlich ist auch, wenn es um das Thema Flugzeuge, Start und Landen geht, wir haben natürlich diese schöne Befeuerung, die Lichter auf den Start- und Landebahnen, sowas muss natürlich auch immer laufen. Aber auch das ist ein Thema bei all diesen Systemen auch dort. Wir können im Zweifelsfall immer in den Notfallmodus wechseln, wo wir immer weiterarbeiten können. Das muss auch sein.
Und nur für mein Verständnis, diese ganze Air-Traffic-Kontrolle, also ich sag mal der Turm, wo die Lotsen drin sitzen, macht das der Flughafen oder ist das nochmal was anderes?
Nein, also ich sag immer mit ein bisschen Augenzwinkern, wir machen alles außer Fliegen.
Okay.
Und von daher, das ist tatsächlich Sache der deutschen Flugsicherung. Es ist zwar unser Gelände, wir arbeiten natürlich eng miteinander zusammen, aber wir haben keinen Kontakt zu den Piloten als direktes Unternehmen, die jetzt irgendwie den Starterlaubnis gibt oder so.
Jetzt hört man ja hin und wieder auch von Hackerangriffen auf Flughäfen, die gelten so als beliebtes Ziel. Man könnte sich fragen, warum denn eigentlich? Weil was zu klauen gibt es ja nicht unbedingt bei euch.
Ja, aber zu stören. Wir sind natürlich eindeutig sichtbar. Flughäfen sind ein prädestiniertes Ziel, ähnlich wie Bundesverwaltungsbehörden, sonstige Energieversorger. Und deshalb sind wir auch immer im Fokus, gerade wenn irgendwelche auch politischen Ereignisse auf der Welt passieren, wenn man jetzt auch in die Ukraine gucken, als das hochgefahren ist, haben wir natürlich auch vermehrt Angriffe bei uns festgestellt, weil die Gruppen, die dann persönlich oder politisch motiviert entsprechend stören wollen, die schlagen natürlich auch bei Flughäfen zu.
Wie merkt ihr eigentlich diese Angriffe? Du hast gerade gesagt, wir sind dann Angriffen ausgesetzt. Sind das dann eure Systeme, die sozusagen Alarm schlagen?
Also ich rede immer von IT-Angriffen in dem Kontext jetzt hier. Wir haben natürlich eine entsprechende Sicherheit, Überwachungssysteme dahinter. Und am Ende des Tages eben auch mit Unterstützung der Bechtle tun wir dann in einem SOC, in einem Security Operations Center, diese Dinge natürlich auch korrelieren, zusammenfassen, um eben mögliche Angriffe auch möglichst frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können. Und das hat natürlich zugenommen. aber ist eigentlich kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das ist immer das Ziel dieserjenigen Leute. Aber als Flughafen haben wir natürlich ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein in der DNA schon verankert, sei es physische Sicherheit oder auch digitale Sicherheit.
Auf das Security Operations Center kommen wir noch, da bin ich auch gespannt drauf, will ich nachher nochmal fragen, auch so Stichwort KI und Anomalien bemerken. Jetzt sind wir ja schon so schön mittendrin in der Cybersicherheit. So ein Vorfall, an den sich viele sicher auch noch erinnern, der sehr groß war und sehr populär war, war ja letztes Jahr im Juli. Das war nämlich der CrowdStrike-Vorfall. Also da mussten Krankenhäuser ihre OPs absagen, Supermarktkassen haben ausgesetzt, Krankenakten waren nicht mehr verfügbar und eben auch tausende Flüge fielen aus. Ich war damals tatsächlich am Flughafen in Frankfurt, genau an dem Morgen, weil ich auch auf dem Sprung war in den Urlaub. Und das war ganz interessant, weil ich damals das so bemerkt habe, dass der Monitor von dem Café, wo man morgens irgendwie Kaffee kaufen kann, bevor man abfliegt, der war schwarz, ja. Und da wusste natürlich noch keiner, dass es da eben diesen Vorfall gibt. Und ich habe jetzt einmal gelesen, dass ja auch bei euch die Check-in-Systeme zumindest lahmgelegt wurden, also am Flughafen Stuttgart. Was ging denn damals in dir vor? Dachtest du direkt an einen Cyberangriff oder wie hat sich das bei euch niedergeschlagen?
Also man muss dazu sagen, wir als Unternehmen Flughafen waren nicht direkt betroffen, weil wir CrowdStrike so nicht im Einsatz hatten. Aber wie du richtig sagst, die Check-in-Systeme, also die unserer Airlines, unserer Partner, da hatten viele CrowdStrike im Einsatz, also hatten wir de facto auch massive Störungen am Flughafen. Wie haben wir das gemerkt? Bei uns ging es auch Follow the Sun, das ist ja, hat ja in Australien begonnen und ging dann weiter. In den Vormittagsstunden ging es dann auch bei uns los. Wir hatten im ersten Moment nicht von einem Cyberangriff ausgegangen, weil wir gemerkt haben, es gab technische Störungen. Die gab es bei einem Partner von uns. Und dann kamen so ein paar Erkenntnisse nach und nach hinzu. Dann ist die Presse natürlich auch hochgefahren. Und da haben wir gemerkt, da ist was Größeres im Gange.
Bei einem Partner von euch, also bei einem anderen Flughafen?
Nein, bei Airlines.
Also bei Airline-Partnern.
Also wo die ersten Check-in-Systeme nicht funktioniert haben. Wir gucken natürlich, sind wir eventuell schuld und oder können wir etwas da tun? Also ist es das Netzwerk? Nein, das war nicht unser Netzwerk. Es lag auf der Seite der Airline. Und dann kam eben ein Puzzleteil zum anderen. Diese Cyber-Angriffsvermutung kommt dann natürlich irgendwann auf. Wir hatten keine Anzeichen bei uns in dem Moment gesehen. Und der Rest ist dann eben auch bekannt gewesen.
Okay, also auch wenn ihr als Flughafen Stuttgart nicht betroffen wart, war es trotzdem ein stressiger Tag. Also
absolut.
Hattest du viel zu tun, viele Telefonate, erstmal alles klären, regeln.
Die Kollegen, die die Aviation-IT betreuen, die waren natürlich auf Hochtouren unterwegs. Und noch viel mehr alle Kolleginnen und Kollegen, die im Terminal natürlich die Menschen irgendwie in ihre Flugzeuge bringen mussten, Gepäck abfertigen, weil vieles ja nicht mehr nach Standard funktioniert hat. Aber auch da haben wir natürlich Pläne, wie man eben über teilmanuelle Wege das auch machen kann. Aber natürlich war dann hier deutlich mehr los auf jeden Fall. Und der Tag war sehr anstrengend für alle Beteiligten.
Okay, ja, weil also ich bin dann noch losgekommen an dem Tag, aber hatte dann schön im Flugzeug, da kam, hat man ja WLAN inzwischen dann gesehen, dass ich ungefähr 12.000 Anrufe hatte nach Leuten, die irgendwas wissen wollten. Aber ich konnte jedenfalls nicht helfen, weil ich irgendwo über dem Ozean war. Ich habe nur im Rückblick so gedacht, fand ich ganz interessant, dass ich damals diesen schwarzen Monitor von dem Coffeeshop gesehen habe, weil ich halt dann im Nachhinein dachte, okay, was ist das für ein Coffeeshop, der mit CrowdStrike abgesichert werden muss? Ja, also kommen wir vielleicht auch noch zu, also so zu diesem Thema, welche Systeme setze ich eigentlich wo ein?
Ja, aber da kommt eben auch diese Vernetzung zum Tragen. Also wir als Flughafen sind eine komplette Plattform mit Behörden, mit Airlines, mit Passagieren, mit vielem mehr, mit auch Gastro-Anbietern. Aber auch diese ganzen Unternehmen haben Partner. Und da sieht man, wenn an einer Stelle plötzlich was aus dem Ruder gerät und vielleicht sogar sehr essentiell überall eingesetzt wird, dann gibt es entsprechend große Auswirkungen.
Ja, es ist dieses typische, ne, wie so ein Dominostein, der dann alle irgendwie am Ende betrifft. Auch wenn jetzt CrowdStrike kein Cyberangriff war, wir hatten es ja schon angedeutet, passieren die doch häufiger als gedacht. Ich habe mal aktuelle Zahlen rausgesucht von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit. Die geben an, 2020 kam es pro Monat im Durchschnitt zu ungefähr 1000 Cyberangriffen auf Flughäfen, Tendenz steigend. Und dann 2023 stieg allein die Zahl der Cyberangriffe auf US-amerikanische Flughäfen, da gibt es Zahlen dazu, um 131% im Vergleich zum Vorjahr an, was ich schon eine deutliche Steigerung finde. Du hast ja auch schon angedeutet, dass ihr das auch bemerkt. Wie nimmst du das wahr? Also hat das was mit den Krisen zu tun oder wo kommen die her? Kannst du da?
Es hat mehrere Säulen. Also das eine ist natürlich dieses Thema Krisen und Politik. Man merkt relativ stark natürlich, wenn entsprechende Ereignisse passieren, dann wirkt sich das auch im Cyberraum aus. Also auch das Thema Kriegsführung ist halt nun mal inzwischen digital.
Absolut. Manchmal gibt es ja auch so Seiteneffekte, wo eigentlich ein anderes System angegriffen werden soll, aber irgendwo sich dann eben doch niederschlägt.
Genau, das ist die eine Seite. Und die andere ist, es ist einfach ein Geschäftsmodell. Also es ist ein gigantisches Geschäftsmodell, gerade dieses Thema Ransomware-Angriffe oder auch Datendiebstahl natürlich, Identitätsdiebstahl. Und deshalb müssen wir uns da auch sowohl technisch als auch organisatorisch dafür schützen und eben auch unsere Mitarbeiter natürlich.
Mhm. Laut einer Studie ganz besonders häufig DDoS-Angriffe, also Distributed Denial of Service-Angriffe, das ist übersetzt Verweigerung des Dienstes. Hast du sowas schon mal erlebt? Wie muss man sich sowas vorstellen?
Ja, auch das kommt natürlich ab und an bei uns vor. Prädestiniert ist dafür natürlich immer die Webseite des jeweiligen Unternehmens, bei uns eben die Flughafen-Webseite. Damit kann man natürlich eine schöne Störung auslösen, wenn man es schaffen würde, weil der Passagier kriegt seine Flugdaten plötzlich nicht mehr oder der Abholende. Und das merken wir durchaus hin und wieder, mal in größerer Intensität, mal in kleinerer. Aber deshalb haben wir auch da entsprechend auch vorgebaut, dass wir skalieren können. Das heißt, wenn die Zugriffszahlen steigen, entsprechend auch mehr Kapazitäten dahinterlegen können, gewisse Schutzmechanismen, um dann entsprechende Angreifer zu blocken, was bei DDoS wiederum nicht immer so leicht ist. Aber wir sind auch von der Infrastruktur so aufgestellt, dass selbst wenn ein solcher Angriff eine Störung verursacht und die Website mal down gehen sollte, das keine Auswirkung auf die IT im Flughafen oder im Flugbetrieb hat.
Ja, weil was ja einfach super ärgerlich und nervig ist.
Es ist ein prädestiniertes Angriffsziel, also müssen wir mal gucken, dass wir das entsprechend natürlich abschotten.
Oder so wie gab es erst kürzlich wieder Angriffe zum Beispiel auf Monitore oder Bildschirme, wo dann politische Botschaften eingeblendet wurden. Ne? Also da hatte auch dann das betroffene Unternehmen eigentlich gar nichts damit zu tun, gab halt eine Sicherheitslücke und die wurde dann ausgenutzt. Ne? Für solche Sachen muss man sich schützen.
Genau, absolut. Also das geht auch in Richtung Schwachstellenmanagement. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht später auch drauf nochmal zu sprechen kommen. Aber auch ein spannendes Thema, dass ich eben gucke. Ich habe ganz, ganz viele Systeme, ganz viele Vernetzungen. Ich kann nicht alles schützen, aber wie kann ich möglichst effektiv eine möglichst sichere Mauer bauen? Wo ich aber trotzdem noch arbeiten kann danach und nicht nur
100% sicher. Das kann ich nicht anklicken.
Genau, also es ist ja immer so ein Trade-off zwischen Sicherheit und Anwendbarkeit am Ende des Tages.
Ja, absolut, ne? Dass nicht alles langsam ist, ich nichts mehr anklicken kann, ich nichts mehr machen kann, was super sicher ist, aber jeder ärgert sich drüber. Nee, total der gute Übergang zu, wie schützt man einen Flughafen? Weil wir haben es ja jetzt ganz gut besprochen, also wie groß doch die Range ist, also wie verschieden die Angriffe auch sein können, auf welchen Ebenen und wie vernetzt der Flughafen ist. Und gerade vor dem Hintergrund, dass ja das immer so ein Katz-und-Maus-Rennen ist oder Hase und Igel, wie auch immer man es nennen möchte, da möchte ich mal ein bisschen tiefer noch drauf eingehen, welche Schutzsysteme denn im Hintergrund laufen. Also wie läuft das alles zusammen? Wo greifen die Maßnahmen ineinander?
Also wir haben natürlich ein ganzheitliches Cyberabwehrkonzept, was aus vielen Systemen, aber auch Prozessen und Rollen besteht. Also es ist nicht nur rein die Technik, die hat eigentlich jedes mittlere Unternehmen auf jeden Fall. Also das sind die Firewalls, die Endpoint Protections und viele weitere Systeme, die es eben gibt. Und der nächste Schritt ist eben diese Systeme, diese Logs, diese Informationen zu verbinden. Also was ich gerade vorhin mit dem Thema SOC schon angedeutet habe.
Security Operations Center. Da geht es darum, dass ihr Angriffe halt frühzeitig bemerkt bzw. Anomalien erkennen könnt, ne? Und sagt, okay, wenn das eine Anomalie an sich ist, nichts Dramatisches, aber wenn 2, 3 verschiedene Sachen auftauchen, dann sollte man mal genauer hinschauen. Ne? Das ist
genau
die Idee dahinter.
Genau, dass wir diese Log-Informationen verbinden und damit auch qualifizierter und früher Anomalien erkennen und darauf natürlich auch reagieren können am Ende.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, also weil wenn man sich mal so Netzwerk-Traffic oder sowas anschaut, dann ist es ja durchaus sehr unübersichtlich. Also kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was da technisch im Hintergrund läuft?
Also viel ist natürlich Korrelation von Daten. Und das ist etwas, eben an der Stelle arbeiten wir auch stark mit der Bechtle zusammen, dass wir in unserem SIEM-System, in dem, wo alle Daten, alle Logs zusammenlaufen und ausgewertet werden, möglichst effizient die richtigen Informationen filtern können und auf sogenannte Use Cases dann legen, also sprich eine Anomalie, wo wir sagen, ab diesem Punkt ist es kritisch, hier muss die rote Lampe angehen. Das ist ein Thema, was eben in diesem SIEM dann technisch passiert, damit eben die Administratoren nicht völlig geflutet werden mit dem gesamten Netzwerk-Traffic, weil das kann ja kein Mensch auswerten, händisch. Und dann eben nur die entscheidenden Informationen kriegen, auch angereichert, was muss jetzt als nächstes geschehen, wo kommt es her, Randinformationen, die noch hilfreich sind, damit dann am Ende der Mensch die wirkliche Entscheidung treffen kann, wenn es komplizierter wird. Aber in kleineren Fällen kann das System dann natürlich auch entsprechende Entscheidungen schon treffen.
Mhm. Weil es gibt ja auch, also wir haben jetzt sehr viel über so, ich nenne es mal fast so Ad-Hoc-Vorfälle gesprochen, so es passiert auf einmal etwas, aber es gibt ja auch diese Fälle, dass Unternehmen über Monate infiltriert oder ausgespäht werden, ne? Oder dass Malware sich über Wochen und Monate Schritt für Schritt für Schritt verbreitet. Und darum geht es auch bei dieser Anomalieerkennung.
Genau, das Lateral Movement, also diese Fortbewegung im Unternehmen quasi auf den digitalen Spuren. Und sowas ist auch ein Ziel, eben rauszubekommen, dass wir nicht erst, wenn die Daten alle verschlüsselt werden, sondern wenn am besten beim Eintrittsversuch erkannt wird, da ist etwas, wenn das nicht geschehen ist oder der Angreifer da sehr geschickt war, dass dann eben bei der Ausbreitung es erkannt wird, möglichst früh. Also es ist, ich vergleiche es immer gern mit Brandschutz. Wir wissen alle, heute brennt es nicht, wir machen eigentlich alles dafür, dass das nicht der Fall ist, aber es könnte passieren. Also haben wir entsprechende Rauchdetektoren, wir haben entsprechende Brandschutz, dass selbst wenn der Detektor anschlägt, selbst wenn die Feuerwehr kommt, ich trotzdem noch einen Schieber zuziehen kann. Und so ist es auch im digitalen Bereich quasi.
Und ist das so ein Shift, den du auch gerade da beobachtest? Also dass man sagt, okay, also wir tun erstmal alles, was wir können, dem präventiv zu begegnen, ja. Also nicht, wir schulen unsere Leute gegen Phishing, ne? Aber dann zu sagen, anstatt jetzt uns 100% abzusichern, setzen wir halt auf Detektion und dann auf den Umgang mit der Gefahr. Also, dass man sagt, da gibt es auch so einen Shift, in dem, wie man solche Sicherheitsstrategien aufsetzt.
Also Shift würde ich nicht sagen, eher Erweiterung. Also wir müssen auf mehreren Ebenen uns vorbereiten, sowohl in diesem Detektieren, aber eben auch auf dem Reagieren. Weil es geht nicht darum, ob wir jemals gehackt werden oder nicht, sondern irgendwann wird es in irgendwelchen Umfängen passieren. Also müssen wir darauf effektiv reagieren können. Aber wir versuchen natürlich, so weit wie es geht, früher abzuhalten, aber natürlich mehrere Line of Defense, wie man ja inzwischen so schön sagt, um dann regelmäßig einschreiten zu können.
Ja, und gerade wenn sowas passiert wie Ransomware, das finde ich ja schon spannend, sich damit auch ganz aktiv auseinanderzusetzen, dann zu überlegen, ja, wo haben wir denn die Backups, ja?
Genau.
Also, und vor allem, wie kriegen wir die her, ja? In wie vielen Wochen haben wir die dann wieder auf unseren
Rechner? Und hoffentlich sind die auch nicht verschlüsselt.
Ja.
Also das sind eben diese organisatorischen Fragen auch dahinter, wo man natürlich ein Stück Technik braucht, aber das geht gerade im Bereich Ransomware schon damit los. Wenn ich meine IT runterfahren muss, ja, wie informiere ich meine Mitarbeiter? Ja, nicht mit dem Internetbeitrag, nicht mit der Mail an alle. Und die Telefonliste liegt wahrscheinlich auch im Intranet. So, und dann muss ich mir im Vorfeld Gedanken machen, was tue ich in einem solchen Fall, damit ich arbeitsfähig werde und wieder erst in einen Notbetrieb komme und dann wieder sukzessive und geordnet in den Normalbetrieb zurück.
Mhm.
Und das sind weniger technische, eher organisatorische
Fragen. Ja, und wie alt sind die Backups, die ich gemacht habe und wo liegen die? Weil es gab jetzt in der Vergangenheit immer öfter auch Fälle, ich kenne es jetzt vor allem aus dem ganzen Bereich Kliniken, Krankenhäuser, weil die auch so ein beliebtes Ziel sind, wo es dann halt Wochen und Monate dauert. Die haben zwar ein Backup gemacht, aber die Daten einfach wieder zu holen, die Daten auch wieder auf, also die Rechner im Prinzip zu säubern, das Ganze wieder aufzuspielen, das dauert dann und das schränkt natürlich den Betrieb ein.
Genau, also das sind sehr aufwendige und intensive Fragestellungen und am Ende des Tages muss man die natürlich auch üben. Also wir haben entsprechende IT-Notfallpläne und Szenarien und Backups erstellen ist das eine, Backups wiederherstellen, da spielt dann wirklich die Musik am Ende des Tages drin. Und das tun aus Eigenanspruch üben, wir müssen es aber auch. Wir haben ja natürlich ein ISMS und ISO 27001 in der Anwendung bei uns. Und in dem Rahmen gibt es halt auch IT-Notfallübungen am Ende des Tages.
So Studien auch aus anderen Branchen zeigen, dass der Mensch oft das schwächste Glied in der Kette ist. Das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm. Nein. Aber trotzdem einmal nochmal Stichwort Social Engineering und Phishing. Was tut ihr dagegen? Verschickt ihr auch so seltsame E-Mails an eure Mitarbeitenden?
Ja, unter anderem. Also wir müssen natürlich dieses ganze Thema Mitarbeitersensibilisierung wirklich kontinuierlich betreiben. Es ist nichts, was man einmalig macht und einmal ein Web-based Training irgendwo anbietet, sondern es muss kontinuierlich geschehen, damit auch diese Sensibilisierung auch hochgehalten wird. Und wir haben wirklich ganze Awareness-Kampagnen, die wir tatsächlich jetzt auch aktuell gerade ausweiten nochmal im Unternehmen. Das sind eben angefangen von solchen Phishing-Tests, Informationen, wie sieht eine Phishing-Mail aus, wie kann es andere Kanäle geben, zum Beispiel auch Anrufe, also gerade Stichwort KI, eine Stimme zu imitieren, ist kein Problem. Und wenn jetzt die Stimme des Geschäftsführers sinngemäß sagt, überweis mal 50.000 Euro, ganz vereinfacht, natürlich inzwischen qualitativ besser, dann muss ich auch da mal irgendwann einen Punkt finden, wo werde ich hellhörig? Und das muss man eben an die Leute auch antragen. Und da haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die das sehr intensiv betreiben.
Ja, gehört auch dazu. Und halt auch diese Durchlässigkeit im Unternehmen zu schaffen, dass im Zweifel dann der Geschäftsführer auch mal zurückgerufen wird und gesagt wird, ja, genau. Hast du gerade mir eine WhatsApp? Also, oder?
Ohne das absolute Misstrauen-Thema. Ja. Es muss anwendbar bleiben. Aber trotzdem mit diesem Hinterfragenden, kann das sein? Ist das richtig? Und bei uns ist halt die Herausforderung, wir haben halt nicht nur ein bisschen Verwaltungs-IT, wir haben über 1000 Mitarbeiter, wir haben über 100 verschiedene Berufsfelder, entsprechend auch verschiedene Skills in verschiedenen Bereichen und überall kann das passieren potenziell. Also müssen wir auch diese sehr heterogene Landschaft an Personen und Prozessen einfach auch da berücksichtigen.
Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von EU-Regelungen zur Cybersecurity, was ja gut ist, aber was natürlich auch bedeutet, dass man sich mit diesen Regularien auseinandersetzen muss. Ganz prominent NIS 2, also Network and Information Systems Directive. Bei NIS 2 geht es darum, die digitale Resilienz kritischer Infrastrukturen zu verbessern. Wie sieht das bei euch konkret in der Umsetzung aus? Wie geht ihr damit um?
Also wir haben das Glück, dass wir bereits, wie gerade gesagt, auch schon ein Informationssicherheitsmanagementsystem haben für den Flughafen. Und wir sind ja nicht nur jetzt durch den NIS2 in der Regulierung demnächst, sondern wir haben auch viele andere, auch einschlägige Verordnungen im Bereich IT-Sicherheit und Informationssicherheit. Und die NIS2, die setzt nochmal eine Schippe obendrauf. Und wir tun quasi das, was wir in diesen Bereichen IT-Sicherheit, Informationssicherheit bereits anwenden, erweitern auf quasi den gesamten Flughafen, weil wir natürlich immer Teilscopes hatten, also entweder Luftsicherheit, Energieversorgung, Abfertigungsprozesse. Aber jetzt ist natürlich auch viel mehr im Scope und das müssen wir eben entsprechend erweitern und dann natürlich auch in der Breite ausrollen und umsetzen.
Darf ich mal dich persönlich fragen, wie findest du es denn? Also ist es sinnvoll oder also wie ist denn deine Einschätzung
dazu? Also die Tatsache, dass die NIS2 kommt, ist richtig, wichtig und absolut sinnvoll. Manche deutsche Auslegung kann man diskutieren durchaus, aber es ist eine absolut essentielle und wichtige Sache, dass sich Unternehmen auch nicht nur irgendwie paar wenige hundert, die kritisch sind, sondern wirklich, jetzt sind es glaube ich knapp 30.000 in Deutschland, sich entsprechend absichern. Weil IT-Sicherheit oder der IT-Betrieb vor allem ist ein Herzstück des Unternehmens. Wenn die IT nicht läuft, wir hatten es gerade von Ransomware, wie können die Prozesse und das Geldverdienen weitergehen? Dann wird schwierig irgendwann ab einem gewissen Punkt. Und einige Unternehmen sind daran auch schon zugrunde gegangen. Und deshalb zwingt diese Verordnung natürlich viele Unternehmen jetzt nochmal einen Schritt weiter zu denken.
Ja, und viele stöhnen natürlich und sagen, oh Gott, Bürokratie.
Ja, das Entscheidende ist natürlich, dass man echte Sicherheit schafft und nicht nur irgendwelche Papiertiger. Also ich sage bei uns immer, wir möchten echte Sicherheit voranbringen und nebenbei bitte noch eine Verordnung erfüllen und nicht andersrum. Leider geht das nicht immer ganz so. Manches ist auch eher dokumentierender Charakter. Aber am Ende des Tages ist es schon eine gute Sache, dass sie kommt. Auch dieses Thema der Geschäftsführerhaftung. Jetzt wissen wir noch nicht, wie es in Deutschland am Ende ausgeht, ob die so drinstehen bleibt oder auch nicht. Aber das tut am Ende des Tages natürlich die Sensibilisierung auch in der Geschäftsleitungsebene nochmal ganz anders voranbringen.
Ja, ich komme so ein bisschen aus der Ecke, weil der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft hat das kritisiert und zwar ganz konkret, dass die Auflagen zu streng und der Aufwand zu hoch wäre, gerade weil die Branche bereits durch andere EU-Verordnungen auch verpflichtet ist, hohe IT-Sicherheitsstandards umzusetzen und es käme zu einer Doppelregulierung.
Genau, das ist tatsächlich ein Punkt. Einerseits tut Deutschland über die EU-Norm natürlich nochmal hinaus weitere Anforderungen gerne beschreiben. Das ist eine sehr bekannte Eigenschaft von Deutschland. Und das Zweite ist eben durch diese Doppelregulierung, man sollte es gegenseitig irgendwo anerkennen und oder die Auditaufwände mal hinterfragen, wenn die Scopes sich überschneiden. Also in der NIS 2 sind auch die Systeme, die wir in der Luftsicherheit bereits abgesichert haben, natürlich auch enthalten. Mhm. Jetzt muss ich einmal wegen Luftsicherheit gucken, dass ich entsprechend meine Nachweise bringe und dann Richtung NIS 2 potenziell.
Okay, verstehe.
Da kann man sich durchaus wünschen, dass es etwas weniger Papierarbeit am Ende des Tages werden könnte.
Mhm. Also ein Einwand war auch, die Vorfälle innerhalb von 24 Stunden zu melden, sei nicht realistisch. Warum ist das nicht realistisch?
Naja, welche qualifizierten Informationen melde ich mit welchem Zweck?
Verstehe.
Also wenn ich Unterstützung der Behörde brauche, brauche ich keine Verordnung, die mich dazu zwingt, dann kontaktiere ich das BSI oder wen auch immer ich dann benötige oder die entsprechenden Ermittlungsbehörden. Aber ich tue in dem Moment Ressourcen dafür abziehen, zu dokumentieren, rechtliche Pflichten zu erfüllen und nicht den Schaden abzuwehren.
Okay.
Und das ist eben das Thema.
Das ist der Zielkonflikt, in dem sich dann das Unternehmen oder jetzt in eurem Fall der Flughafen dann befindet, ne?
Genau, ganz genau.
Was man sagt, sollen wir jetzt hier dokumentieren oder Probleme lösen? Ja, lass uns einmal ein bisschen noch vorausschauen. Also der Flughafen der Zukunft. Also gibt es was, wo du sagst, das ist jetzt so unser großes Projekt in der IT-Strategie, in der IT-Sicherheit?
Auch da gibt es zwei Antworten vielleicht. Also wir, was gesagt, Katz-und-Maus-Spiel, wir rüsten natürlich weiter auf, was die IT-Sicherheit angeht. Gerade zum Beispiel in diesem Thema Schwachstellenmanagement, wo wir schon seit längerem weiter dran sind und gucken eben über den Tellerrand von der klassischen IT hinaus rein in die OT, also die Anlagentechnik. Mhm. Also weil eine Gepäckförderanlage, eine Gebäudeleittechnik, das sind eher Themen, die Elektriker und Anlagentechniker immer beschäftigt haben. Aber die haben inzwischen auch alle Netzwerkstecker, die Anlagen. Also sind sie potenziell auch hackbar und Angriffsziele. Und diese Anlagen funktionieren ganz anders. Die kann ich nicht mal kurz nebenbei runterfahren und mal updaten mal nachts, weil diese müssen halt laufen. Also wir haben 24/7-Betrieb. Ich kann nicht mal die Lichter ausmachen hier. Das geht nicht. Und da gucken wir, wie wir aus unserer Brille der IT-Sicherheit, der Informationssicherheit auch hier das Security-Niveau quasi erhöhen können. Mhm. Und das andere ganz große Projekt, gar nicht mal hauptsächlich in der IT, ist bei unserem Flughafen SDR0. Also wir bauen quasi bis 2040 unsere Terminals massiv um. Wir werden ein echt klimaneutraler Flughafen, nicht durch Zertifikate, sondern Net Zero. Und da wird natürlich auch, wenn
das
Sie
das musst du mir erklären.
Naja, gibt es auch online einiges zu finden dazu. Ein entsprechendes Vorhaben, dass wirklich Terminal 1 bis 4 klimaneutral umgebaut wird. Also der Flughafen sieht danach auch deutlich anders aus. Wir investieren dafür auch sehr, sehr viel Geld, weil wir eben als Fairport, der wir auch sind, entsprechend auch mit unserer ökologischen und auch sozialen Verantwortung etc. da uns wirklich weiterentwickeln und einen ganz neuen Flughafen quasi bauen, könnte man übertrieben formuliert sagen. Und da wird natürlich, wenn das Gebäude anders aussieht, wenn neue Anlagen da reinkommen, auch zum Beispiel die Gepäckförderanlage umgebaut wird, aber auch die Passagierprozesse anders aussehen. Das wird noch vernetzter sein als bisher und entsprechend muss auch abgesichert sein.
Gut, okay, also spannende Projekte bei euch hier am Flughafen. Gibt es noch einen Tipp von dir an andere EntscheiderInnen? Also gibt es was, wo du sagst, das sollte jeder Verantwortliche in der IT-Sicherheit heute verstanden haben? Ich denke, so ein paar Key-Learnings hattest du im Gespräch ja bereits gebracht.
Also wichtig ist, dass auch die Unternehmensleitung immer versteht, IT-Sicherheit ist kein Kostenfaktor, es ist wirklich Grundlage, damit man auch weiter Geschäft machen kann. Es kostet Geld und es kann auch nie genug Geld kosten wahrscheinlich, aber es ist eine Pflichtaufgabe und eine Chefsache. Und was ich da jedem empfehle, es gibt leider Gottes viele auch deutsche Unternehmen, die bereits gehackt wurden und der ein oder andere CIO, der macht auch ganz nette Vorträge und erzählt, wie war das eigentlich und wie lief das und sich sowas mal anzuhören, mal reinzugucken, wie war das denn, als der Geschäftsführer auf der Bierkiste stand und in der Lagerhalle gesagt hat, unsere IT ist runtergefahren. Da wird einem anders und dann sieht man mal, was das bedeutet.
Mhm.
Und dann kann man auch die eigenen Schlüsse ziehen und weiß auch, wie man sich dann künftig aufstellen muss, weil da kommen Fragestellungen hoch, die kann man sich davor gar nicht vorstellen. Also auch in den heutigen Notfallübungen, die wir machen, da haben wir natürlich auch Experten, auch externer Art dann immer dabei. Und dann kommt da mal die eine oder andere spitzfindige Frage, wo ich denke, ja stimmt, hat mir gar nicht drüber nachgedacht.
Okay, mal so direkt gefragt, wie ist es denn bei euch am Flughafen?
Also wir haben als Flughafen natürlich ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein schon in der DNA verankert. Also da haben wir Gott sei Dank keine Probleme und haben schon eine sehr hohe Grundresilienz im physischen Bereich, aber natürlich auch in der IT. Wir stärken das weiter, aber das Bewusstsein, das ist schon lange da. Dafür brauchen wir auch keine Regulatorik von außen. Wir nutzen sie halt natürlich, um damit weiterzuentwickeln.
Sehr spannend. Danke dir. Danke, lieber Florian. Danke, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne. Danke euch.
Danke euch. Danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-Player, drückt auf Like, vergibt ein paar Sterne, schreibt gerne einen Kommentar. Wir freuen uns da sehr drüber und schauen da auch rein. Oder schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.